Nachfolgerinnen in Jesu, die treten plötzlich öffentlich auf. Sie predigen und sie heilen einen Menschen am Tempel. Und sie nutzen dieses aufsehenerregende Ereignis dieser Heilung eines Lahmgeborenen für eine Predigt. Mitten im höchsten Heiligtum des jüdischen Volkes predigt Petrus. Der Religionsregierung Israels, dem sogenannten Hohen Rat, geht das natürlich viel zu weit und sie verhaften Petrus und Johannes. Und in Apostelgeschichte 4 können wir dann das am nächsten Tag folgende Verhör nachverfolgen. Es geschah aber am folgenden Tag, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten. Und Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und so viele vom hohenpriesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei es euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazaräners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat, aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerken, dass es Ungelehrte und ungebildete Leute waren, wunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. In welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr das getan? Die entscheidende Frage des jüdischen Hohen Rates. Es war den Theologen und den Führern des jüdischen Volkes klar, dass etwas außerhalb der vor ihnen stehenden Johannes und Petrus ereignen müssen, welches dieses Wunder bewirkt hat. Und was war dieses Etwas? Eine magische Kraft? Eine Vollmacht aufgrund eines bestimmten Namens? Und die etwas platte Antwort erfolgt nun: Jesus Christus. Durch die Macht des Namens Jesu ist das passiert. Und Petrus sagt es nicht aus eigener Kraft, sondern Lukas schreibt ausdrücklich, erfüllt mit Heiligem Geist. Und er erlebt genau an dieser Stelle eine Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist, obwohl er erst eine Woche vorher mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Diese Neuerfüllung gibt ihm den Mut und die Kraft, vor dieser Religionsregierung des jüdischen Volkes, die dafür gesorgt hat, dass einige Wochen zuvor Jesus umgebracht wurde, dass er vor dieser Religionsregierung des jüdischen Volkes so mutig sein konnte. Warum können wir davon ausgehen, dass er eine Neuerfüllung im Heiligen Geist bekommen hat? Weil eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist kein einmaliger Vorgang ist. Wer die Apostelgeschichte aufmerksam liest und die Briefe des Paulus, der merkt, dass man eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist immer wieder neu braucht. Dass eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist immer wieder neu geschehen darf, soll, muss. Damit auch ich mit dieser Freimütigkeit über Jesus reden kann. Aber das ist noch nicht alles. Petrus geht noch einen Schritt weiter. Er formuliert etwas, das man auch an anderen Stellen des Neuen Testaments nachlesen kann. Was aber in den Augen der jüdischen Theologen damals, die hier versammelt waren, alle Alarmglocken schrillen ließ. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Nur Jesus kann Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, der Rettung bringt. Wir werden nicht gerettet im Namen Allahs, im Namen Buddhas, auch nicht im Namen von Krishna oder anderen hinduistischen Göttern. Nicht einmal im Namen Gottes werden wir gerettet, sondern nur im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Heute würde man sagen, das ist doch fundamentalistisch oder sektiererisch oder zumindest intolerant oder vielleicht auch unbarmherzig. Was ist denn mit den Chinesen, mit den Indianern, von denen Petrus noch gar nichts wusste? Roland Werner übersetzt diesen zentralen Vers der Apostelgeschichte: Nirgendwo unter dem Himmelsgewölbe kann irgendein anderer Name mit diesem verglichen werden. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden, durch ihn müssen wir gerettet werden. Ich habe daneben geschrieben, an Jesus scheiden sich die Geister. Petrus, ein ungelehrter und ungebildeter Fischer, wagt es, die Theologen der damaligen Zeit zu belehren. Die Theologen der damaligen Zeit, die doch alles von Gott wussten, die Argumente zuhauf hatten. Die Theologen der damaligen Zeit, die die Schriften des Alten Testaments auswendig kannten. Sie, die das Judentum und das Wissen über den Gott des Alten Bundes mit der Muttermilch aufgesaugt haben, ausgerechnet diese wagt Petrus als ungebildeter Fischer zu belehren. Und dazu noch mit dieser atemberaubenden Aussage, nur Jesus bringt Rettung. Eine auch für unsere Zeit fast unverschämte Aussage. Und die Frage ist natürlich, was ist Rettung? Oder andersrum her gefragt, was ist das Gegenteil von Rettung? Das Gegenteil von Rettung ist Verlorenheit. Ewige Verlorenheit. Der Glaube an Jesus und das ewige Leben gehören zusammen. Es geht nicht nur um einen Lebenssinn für diese 70 oder 80 Jahre hier auf diesem Planeten, sondern es geht um die Frage, was kommt danach? Ewiges Leben an der Seite von Jesus oder ewige Verlorenheit? Ewige Gottlosigkeit? Das ist die entscheidende Frage. Und die Antwort des Petrus, des Paulus, des Johannes, natürlich auch von Jesus selber, die Antwort des gesamten Neuen Testaments, das ewige Leben, kommt nur von Jesus. Und genau das meint Petrus hier an dieser Stelle. Und dabei ist es immer wieder wichtig, dass das ewige Leben nicht erst bei unserem physischen Tod beginnt. Es beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem ich Christ werde, in dem ich in eine Beziehung mit Jesus einsteige. In der Bibel wird das Leben als Leben mit Jesus beschrieben. Und Tod, in der Geschichte vom verlorenen Sohn, wird als Leben ohne den himmlischen Vater beschrieben. Getrennt. Und das heißt, wenn ich ein Leben mit Jesus beginne, dann gehe ich vom Tod ins Leben hinüber. Und ich erkläre das immer wieder gerne, die CVDMer wissen das schon, anhand der zwei griechischen Begriffe, die wir im Deutschen nur mit Leben übersetzen können. Aber wenn wir manchmal nachschlagen im Griechischen, dann sehen wir, dass es zwei Begriffe gibt. Es gibt das Wort Bios im Griechischen, kann man sich gut merken, Biologie. Das Leben an sich, das bloße Existieren als Hund, Katze, Maus, Mensch, Pflanze. Und es gibt das Wort Zoe. Das ist das Leben mit Jesus, das ewige Leben, das schon hier auf dieser Welt beginnt und in die Ewigkeit hineinragt. Der physische Tod ist somit nicht das Ende des Lebens, des irdischen Lebens und Beginn des ewigen Lebens, sondern nur ein Wechsel der Daseinsform. Ein Wechsel von unserem irdischen Leib in den himmlischen Auferstehungsleib, wenn wir mit Jesus durch das Leben gehen. Und wenn ich Jesus in mein Leben einlade, dann weiß ich, dass dieser Jesus Realität ist. Keine fromme Theorie, keine religiöse Tradition. Nein, Jesus lebt und der Heilige Geist bringt mir diese Überzeugung, diese Gewissheit in meinen Geist, da wo ich mich für Jesus öffne. Und dieses Erleben der Realität Jesu, das Wissen, ich gehöre jetzt zu Jesus, das hat nicht nur Petrus motiviert, diese Realität Jesu zu bezeugen vor dieser Religionsregierung der Israeliten, sondern hat Menschen durch die Jahrhunderte motiviert, anderen von dieser Realität zu erzählen. Passiv und aktiv. Passiv Jesus zu bezeugen, das ist manchmal ganz einfach, einfach mit einem christlichen Aufkleber auf dem Auto, wenn der Fahrstil passt dazu, oder mit einem christlichen T-Shirt oder Sweatshirt oder mit einem christlichen Kalender am Arbeitsplatz, ganz dezent. Oder aktiv, indem ich aktiv versuche, mit anderen Menschen über den christlichen Glauben zu reden. Zum Beispiel in 10 Tagen bei On the Move, wenn wir auf der Agnes-Promenade sind und Menschen einladen zu einer kostenlosen Bratwurst oder Bratling und versuchen, über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Oder in 6 Monaten, wenn wir wieder auf dem Mittelaltermarkt sind mit der Druckerpresse und da mit Menschen über den christlichen Glauben, über die Bibel ins Gespräch kommen. Und vielleicht denkst du jetzt, na, ich mit anderen über den Glauben reden, Jesus bezeugen, das kann ich nicht. Ich habe keine Theologie studiert, kenne mich viel zu wenig aus, bin rhetorisch schlecht drauf, habe zu wenig Argumente. Wenn das jetzt deine spontanen Gedanken sind, dann bist du in guter Gesellschaft. Hallo, ihr Unbeholfenen. Petrus und Johannes waren unbeholfene Leute, ungelehrte, ungebildete Leute. So können wir lesen. Und man kann sich ja fragen, Jesus, warum hast du ausgerechnet solche Leute ausgesucht? Fischer, Hirten, Zöllner, einfache Menschen. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, dir Priester auszusuchen, Theologen, Ratsälteste, Philosophen? Die wären doch viel angemessener gewesen zur Ausbreitung des Evangeliums. Aber Jesus hat es nicht getan. Einfache, ungelehrte, ungebildete, unbeholfene Männer und Frauen waren die Basis für die Ausbreitung des Christentums in Jerusalem und in der damals bekannten Welt. Irgendwie doch faszinierend, oder? Und es ist auch heute noch Gottes Programm. Wenn er etwas bewirken will in dieser Welt, dann benutzt er oft dazu einfache Menschen, häufig auch ohne Ausbildung. Jackie Pullinger ist das beste Beispiel. Und Jesus will auch dich und mich benutzen, um in dieser Welt etwas zu bewirken. Wir sollten uns nicht verstecken als Christen und untertauchen, sondern auftauchen, Farbe bekennen, mutig sein. Und da kommen wir natürlich zu der Frage, wieso waren Petrus und Johannes so mutig? Ich habe schon gesagt, im Vers 8 können wir lesen, da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen. Und die Reaktion der Mitglieder der Religionsregierung war, sie waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen. Und wer das in sich spürt, dass ihm dieser Freimut fehlt, diese Unerschrockenheit, die Unbekümmertheit, die Sicherheit, über den Glauben zu reden, da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, all das zu bekommen, nämlich zu beten. Konkret um eine Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist zu beten. Und am besten sogar für sich beten zu lassen. Weil genau das machen Petrus und Johannes nach diesem evangelistischen Einsatz auch. Sie gehen, nachdem sie da bedroht wurden, ihren Mund zu halten, nicht mehr über Jesus zu reden, gehen sie zur versammelten christlichen Gemeinde und schildern das Problem. Und interessanterweise beten sie nicht darum, dass das Problem beseitigt wird, sondern sie beten, dass sie den Kraft und den Mut bekommen, durch dieses Problem und trotz dieses Problems, trotz dieses Redeverbots, weiter über Jesus zu reden. Neue Freimütigkeit. Und die bekommen sie dann auch. Sogar noch zusammen mit dem Erdbeben. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück zu der Verhandlung vor dem höchsten Gremium des jüdischen Volkes. Mein letzter Punkt, was raus muss, muss raus. Dieser Ärger der jüdischen Religionsregierung, der steigert sich und steigert sich. Petrus und Johannes bekommen Redeverbot. Und dasselbe Gericht, das einige Wochen zuvor Jesus ans Kreuz gebracht hat, erteilt ihnen nun Redeverbot. Ihr dürft nicht mehr über diesen Namen Jesu reden. Ein Redeverbot, bei dem es bei Nichtbeachten durchaus zur Todesstrafe kommen könnte. Und was machen die beiden? Petrus und Johannes erwiderten, ob es recht ist vor Gott, euch mehr zu gehorchen als ihm, Gott, das solltet ihr selbst beurteilen. Es ist für uns einfach unmöglich, nicht von dem zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Klare Ansage und ebenso klare, mutige Antwort. Bei diesem Vers muss man inzwischen immer dazu sagen, die Aussage, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, ist kein Freibrief für Ungehorsam gegen staatliche Gesetze oder staatliche Anordnungen. Manche fehlgeleiteten Christen, die meinen, leider mit dieser Aussage können sie staatliche Rahmenbedingungen sprengen. Und besonders in Corona-Zeiten wurde dieser Vers sehr oft verwendet oder missbraucht, um staatliche Vorgaben zu übertreten. Aber dieses Gott mehr gehorchen als der jüdischen Religionsregierung, das bezieht sich ausdrücklich auf dieses Redeverbot. Wo ein Staat Christen verbieten will, über Jesus zu reden, das Evangelium auszubreiten, da, aber nur da, müssen wir den Auftrag von Jesus höher achten als die staatliche Anordnung oder das Gesetz. Aber davon sind wir ja in Deutschland noch weit entfernt. Und das muss man inzwischen leider immer wieder klar sagen, weil Christen an der Stelle von selbsternannten Internetpredigern immer wieder irregeleitet werden. Ich habe das die letzten zwei Wochen auf unserer Griechenland-Studienreise auch wieder in einer Diskussion erlebt über diesen Vers. Also das Redeverbot ist klar in Bezug auf Jesus. Und was steckt jetzt hinter diesem Mut, es zu ignorieren? Wenn wir die Frage beantworten, dann haben wir den Schlüssel, warum Jesus der Retter und der einzige Weg zum Vater ist. Es gäbe ja viele argumentative Gründe, warum das Christentum eine besondere Religion ist. Man könnte sagen, alle Religionen sind das menschliche Streben nach Gott, nur das Christentum ist Gottes Weg zu den Menschen durch Jesus. Man könnte sagen, dass immer mehr Zukunftsvorhersagen der Bibel eintreffen und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Bibel recht hat. Man könnte sagen, dass das Lebenszeugnis vieler Christen ein Beleg ist für die Existenz Jesu. Es gäbe also viele, viele Argumente, aber ich glaube, Argumente hätten Petrus und Johannes nicht zu dieser selbstmörderischen Aussage gebracht. Und alle verstandesmäßigen Argumente würden auch heutzutage unsere Glaubensgeschwister in der islamischen, in der hinduistischen oder buddhistischen Welt nicht zu so einer Aussage bringen, die Gefängnis und Tod nach sich ziehen kann und häufig auch tut. Was war es dann? Es war die Realität Jesu selber. Wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Und damals hatten sie noch das Vorrecht, Jesus selber persönlich kennengelernt zu haben. Und der Heilige Geist kam als Stellvertreter Gottes auf Erden an Pfingsten in sie hinein. Und das gab ihnen die Kraft und die Überzeugung, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, so wie es Johannes später in seinem Evangelium schreiben wird. Der Heilige Geist begab die Berufenen, Petrus und Johannes, mit Mut und Kraft. Und wie ist es heute bei uns? Was gibt Christen auf der ganzen Welt die Kraft, für den Namen Jesu Verfolgung, Benachteiligung, Folter, Tod zu ertragen? Es ist letztendlich dieselbe Kraft. Es ist derselbe Geist, der Heilige Geist, der auch uns mit Kraft und Mut erfüllen will. Auch wir brauchen die Realität Jesu in unserem Leben. Auch wir brauchen eine Offenbarung aus der unsichtbaren Welt, eine Berührung aus der Transzendenz, die uns die Sicherheit gibt, ja, Jesus ist Realität. Die Bibel ist das lebendige Wort Gottes. Der österliche Angsthase Petrus wurde zu einem mutigen Zeugen für Jesus durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. An Pfingsten erstmalig, dann aber immer wieder neu. Und wenn wir uns auch immer wieder neu vom Heiligen Geist ausfüllen lassen, dann werden auch wir nachempfinden können, was Petrus meint, wenn er sagt, wir können nicht verschweigen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Der Heilige Geist begabt die Berufenen mit Kraft und Mut als Zeugen von Jesus aufzutreten. In Esslingen, im deutschsprachigen Raum Und wenn es sein muss, auch bis an die Enden der Erde. Fangen wir hier an, in Esslingen. Zum Beispiel bei On the Move in 10 Tagen und bei der Gutenberg-Presse in 6 Monaten. Warum? Denn diese Stadt gehört wem? Jesus. Und das singen wir jetzt.